Es wird darum gehen, dass mal wieder ein Paket angekommen ist, dass die Kinder unterwegs sind und ich dieses Jahr mein drittes Buch beendet habe. Ihr seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde, auf einer Mission. Die Tür steht offen. Meine Frau sitzt mir gegenüber und die fleißigen Zuhörer unter euch werden es schon gehört haben. In den ersten 10 Sekunden. Der Hahn ist tot.
Ja.
Die Nächte sind leiser. Trotzdem es in der Nachbarschaft noch andere Hähne gibt. Und die werden jetzt doch ziemlich penetrant. Alle können wir nicht eliminieren.
Alle Nachbarn können wir nicht anhauen, ob sie den Hahn nicht
aber zumindest
wollen.
Der Hahn, der am nächsten an unserem Schlafzimmer gewohnt hat.
Ja, der ist tot.
Der hat jetzt das Zeitliche gesegnet und damit ist die Lärmbelästigung doch deutlich zurückgegangen.
Ich habe ein Video geschickt bekommen, wie ihn das Zeitliche gesegnet hat.
Ja?
Ja, ich wollte es wissen,
okay.
Wie das so ist. Ja.
Kurz wie das so ist, wenn es ruhig wird.
Ja.
Ja.
Also, es war
wir sind ja keine Tierquäler.
Nein, nein, nein.
Aber es gibt Tiere, die quälen uns. Vor allen Dingen nachts. Also muss man vielleicht mal noch dazu sagen, die letzte Woche war ich echt erschöpft. Ich kann es gar nicht so richtig festmachen, an was es lag.
Ich auch nicht, keine Ahnung.
Warum lachst du jetzt?
Vielleicht, wenn man die vielen Arbeitsstunden gegen die wenigen Schlafstunden rechnet, dann könnte man
letzte
eventuell
Woche,
auf den Gedanken kommen, dass du wenig geschlafen und viel gearbeitet hast. Aber es ist jetzt nur eine Annahme, so eine ganz
Nein, aber die
von,
letzte
als
Woche hatte ich das Empfinden, dass ich nur schlafe oder arbeite dann halt.
Ja.
Nein, ich meine damit, es gab keine Freizeit. Also wann ich daheim war, ich bin am Mittwoch, glaube ich, um 6:30 ins Bett, nach dem Abendessen. Ich habe vor den Kindern geschlafen.
Mhm. Und vor mir, ich möchte es hier nur mal erwähnen.
Was die Nächte hier so extrem unruhig macht, das sind zwei Sachen. Erstens, der Hahn.
Der Hahn, der ist jetzt tot.
Aber wir haben noch ein ganz anderes Problem. Und das,
Kinder.
Also, das ist kein
anders.
Nein, die Kinder sind kein Problem, auch wenn die für unruhige Nächte sorgen. Aber das ist deutlich besser geworden. Also hör mal,
ja,
wenn ich die letzten 13 Jahre zurückblicke, was da an unruhigen Nächten und Wochen und Monate war,
das
ist ja ein Spaß eigentlich. Genau.
Ja, das stimmt.
Leider war die Mila diese Woche sehr krank, hat Hochfieber gehabt. Das
kein Mensch weiß wieso,
dann,
ne?
Ja,
keine zwei
Ahnung.
Tage und dann war sie da weg.
Ich glaube, es ist ja so ein 3-Tage-Fieber. Das hat nur 2 Tage gegeben. Aber
ja,
egal.
Genau. Das ist jetzt auch überhaupt
nicht
das
ich wollte
mal
noch
Alter,
sagen,
ne?
Was das Zweite war.
Mhm.
Hier in Peru baut man die Häuser ein bisschen anders als in Deutschland. Mhm. Wir wohnen ja in einem Adobe-Haus, auch wenn das an sich ganz schön ist. Und vor allen Dingen der Vorteil von den Adobe-Häusern ist, dass man hier in diesem Breitegrad dafür keine Klimaanlage und auf der anderen Seite auch keine Heizung braucht. Also wir haben ein Haus, das einfach aus Matsch gebaut ist.
Lehm.
Gepresster Matsch. Oh.
Ja.
Dreck.
Mit ein bisschen, aber es ist super, so bauen die hier seit hunderten von Jahren. Und
ja,
das ist wirklich
wenn
gut.
Wenn sie so weitergebaut hätten, würde die Landschaft hier besser aussehen.
Ja. Irgendwann hat jemand gedacht, wir machen das alles jetzt aus Beton.
Und seitdem sieht es hier katastrophal aus. Naja.
Und
aber
der Vorteil
Peru,
auch von den Adobe-Häusern ist tatsächlich, dass wenn du, also es gibt hier immer mal wieder auch verlassene Häuser und die Natur holt sich das einfach wieder komplett zurück, weil die ganzen Materialien ist halt, kommt alles aus der Natur.
Gebrannter
das heißt,
Ziegel.
Gebrannter Ziegel, Holz und Adobe. Mehr nicht, ja?
Mehr nicht.
Brauchst hier auch, also klar Fenster, aber diese Adobe-Häuser auf dem Feld,
nicht.
Die haben keine
Nein,
Fenster,
haben
die haben
keine
häufig einfach so ganz winzige Fensteröffnungen da nur, aber ohne Glas halt drin, ne?
Genau, einfach ein Loch in der Wand.
Ja.
Aber was ich sagen wollte, dann wird da oben drauf einfach ein Dach gesetzt, also eine Dachkonstruktion und die ist nach oben zur Seite hin eben offen und du kriegst das auch einfach nicht zu. Das liegt an der Art, wie gebaut wird. Mit dem Effekt, dass sich natürlich diverse Tiere da regelmäßig einnisten. Jetzt ist unser Schlafzimmer im oberen von 2 Geschossen. Das führt dazu, dass auf dieser dünnen Holzplatte, die die Decke unseres Schlafzimmers bildet, immer wieder irgendwelche Tiere rumrennen.
Mhm.
Jetzt weiß ich nicht, was es für Tiere sind. Ich habe nämlich noch nie welche gesichtet. Ich habe schon x-mal auch in der Nacht in der Wut ein Loch, eine Kamera hochgesteckt, nämlich mein Handy. Habe einmal im Kreis gefilmt, aber die Dinger, die sind natürlich so flink,
ja.
Wenn die merken, dass da einer dran rummacht,
sind sie weg.
Und diese dünnen Holzsperrplatten, da hört sich schon eine Ratte an, als wäre ein Elefant da oben.
Es wirkt halt wie ein Verstärker, ne? Also es ist wirklich unglaublich laut dann.
Man denkt dann manchmal, sag mal, was ist denn das für ein
großes Tier? Ja.
Plötzlich wieder ein Schlag. Ja, ja. Und jetzt kann eigentlich nur eine Ratte sein, von der Größe her.
Ja, oder ein Opossum oder ein Marder.
Aber es ist auf jeden Fall kein Elefant, sonst wäre es schon durchgebracht.
Aber es hört sich wirklich groß und schwer ganz oft an.
Ja. Manchmal hört es sich auch an wie ein Hund, so von der Größe her.
Ja, also, oder manchmal laufen sie dann irgendwo und es fällt ein Stein runter oder irgendwas. Ich weiß nicht, es hört sich zumindest an, als wird was runterfallen von den Streben oder sowas. Wumms.
So. Also das ist, und das ist ein Teil, warum die Nächte hier so unruhig sind. Also es vergeht eigentlich keine Nacht, in der ich nicht aufwache. Hm. Wegen irgendeinem Krach. Obwohl ich mit Oropax schlafe. Hm. Also das habe ich mir auch erst hier angewohnt. Ich dachte eigentlich, man kann mit so Stöpsel im Ohr nicht schlafen. Ich schlafe auf der einen Seite, eins auf dem Kissen ein Ohr, das andere Stöpsel rein. Trotzdem. Ja. Ich habe es da manchmal schon probiert mit Earpods, Noise Cancelling, aber die fallen halt irgendwann einmal nachts raus und dann, ich hatte mal gesehen, dass Bose so für die Nacht so ein Ding konstruiert hat.
Keine Ahnung.
Doch. Bose hatte mal irgendwie sowas wie ein Earpad, Earpod, keine Ahnung. Aber der Nachteil ist, du kannst ja nur so Bose eigene Sounds mithören. Das macht auch kein Noise Cancelling, sondern das macht einfach nur so ein Geräusch, so ein damit du die
Rauschen.
Dass du, ja, oder Wasser oder was weiß ich, Wellen oder so. Hm. Naja, auf jeden Fall liegt da eben der Grund für so manche unruhige Nacht.
Ich muss als dran denken, in Deutschland habe ich mir als Teenager, ich hatte ein recht kleines Zimmer und habe wirklich den Rollladen runtergemacht, dass kein einziger Schlitz mehr drin war. Und mein Schrank stand so, dass auch von unterm Türspalt kein Licht reinkommen konnte. Und dann habe ich mir noch vor meinen Wecker, das war so ein Digitalwecker, habe ich mir noch was gestellt, dass von dem, also ein Buch oder so, dass da auch auf jeden Fall kein Licht davon reinkommt. Und so habe ich geschlafen, so herrlich. Still und, wenn nicht gerade die Katzen unter der Laterne gekämpft haben nachts, aber still und dunkel.
Ja, man denkt das ja nicht, was das ausmacht. Wir haben Wahnsinn, ja dann hier auch so einfach verglaste Fenster, die ja eigentlich nicht den Namen Fenster verdient haben. Mhm. Ich schlafe immer mit Schlafbrille. Also ich habe ja immer das habe ich mir aber auch erst in Peru gewöhnt. Ja. Eine Schlafbrille und dass es dunkel wird und hier ein Stöpsel im Ohr. Aber trotzdem sind die Nächte unglaublich unruhig. Ja. Und ich glaube, dass das mit der Grund ist, warum ich so gerädert bin.
Ja, weil man, gut, und dann kommt halt auch noch dazu, jetzt zum Beispiel eine Nacht diese Woche erinnere ich mich, du warst völlig fertig, bist ins Bett, hast 2 Stunden geschlafen, dann hat die Intensivstation angerufen. Oder Ärztin halt
von der
Intensiv.
Und dann war
halt wieder vorbei, ja.
Bis Mitternacht unten auf
also
der
dann hast schon so ein Defizit und dann kommt halt die Arbeit noch dazwischen, das ist halt einfach.
Also das war ein ganz trauriger Fall, wenn ich da weitermachen darf, denn ich hatte einen Patienten operiert, der 4 Tage nach seiner Operation, ein Tag vor seiner Entlassung, alles schon geregelt, Brief schon gemacht. Patient ist fit, ist glücklich, kann Wasser lassen, alles gut, Katheter draußen. Bekommt einen Krampfanfall. Aus heiterem Himmel. Es ist bis heute nicht klar, warum. Ich glaube, es war eine Koinzidenz. Die Familie hat mir dann hinterher erzählt, der Papa hat vor 2 Jahren schon mal einen Krampfanfall gehabt. Da denkt man dann auch, ja, toll.
Ja, Leute, ich meine, aber es war sein Glück, dass er zu dem Zeitpunkt
es war sein
im Krankenhaus
Glück, dass es ausgerechnet, es war natürlich irgendwo auch ein Pech. Also man fühlt sich ja dann immer verantwortlich, also ich fühle mich sowieso verantwortlich für meine Patienten, aber natürlich fragt man sich dann erst, okay, ist irgendwas im Protokoll schiefgelaufen? Aber nein, das war nicht der Fall, sondern es war einfach ganz schlicht und einfach eine Koinzidenz. Wir haben alles gemacht wie immer, alle Check-ups vorher, es war alles so, dass man ihn gut operieren konnte und trotzdem. Ja, und in der Folge dann 2-mal ein Krampfanfall und dann Herzstillstand. Und was auch immer dazu geführt hat, das ist mir bisher immer noch nicht ganz klar. Wir konnten ihn wiederbeleben, auch retten. Liegt noch immer auf der Intensivstation, war dann aber eben ein paar Tage intubiert, jetzt auf dem Weg der Besserung. Aber trotzdem ist es natürlich, wenn man dann so einen Fall hat, da ist dann die Nacht tatsächlich auch gelaufen. Und das war nur einer von 3 Intensivpatienten, die wir im Moment auf der Intensivstation liegen haben. Leider auch wieder darunter ein Covid-Patient, das heißt, wir haben 2 getrennte Intensivstationen gerade laufen, was für das Personal natürlich eine riesen Herausforderung ist. Ich hatte ja gedacht, wir kommen um das Thema Covid hier ganz rum? Um die dritte Welle, denn das sah wirklich lange, lange Tage so aus. Wochen, Monate muss man eigentlich sagen. Wir warten eigentlich schon seit, ich glaube, 8 Wochen. Ja, hätte eigentlich Juni die nächste Woche, Juni, die nächste Juli, Welle hätte schon kommen müssen.
Jetzt kommt's.
Ja, ja. Aber kam nix.
Ja.
Gute Impfrate.
Ja, wobei der Mann unserer Haushaltshilfe, der Horche, war diese Woche da und der hat mir erzählt, im Radio hätten sie gebracht, dass die Krankenhäuser zumindest in Lima und Arequipa wieder voll wären. Aber
ja.
Ich meine, die sind auch schnell voll, also das ist die haben, andere Seite.
Ja, ja. Aber wir haben ja da auch Einblicke und es ist nicht so, dass alle Intensivbetten voll sind. Mhm. Es gibt ja Statistiken und so Gruppen, wo man dann als Krankenhaus auch reingucken kann, wo man Patienten melden muss, selber melden muss und dann auch sieht, wie viele belegte Betten die anderen haben und da ist schon ein bisschen Platz.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist erstaunlich, dass gerade dieser Patient, der auf der Intensivstation liegt, geimpft war. 2-mal geimpft sogar. Aber diese Fälle wird es immer wieder geben. Ich glaube, letzte Woche haben wir uns darüber ja schon ausgelassen. Interessantes Thema Impfen. Ich komme ja nie ganz drum rum, alle Leute aufzufordern, lasst euch doch bitte impfen. Und das sage ich in einem bittenden Ton, weil ich glaube, jeder hat die eigene Verantwortung dafür. Ich sehe einen Vorteil in der Impfung, deswegen bin ich geimpft, deswegen ist die Lena auch zumindest einmal geimpft. Mein Großvater hat jetzt übrigens den 3. Termin.
Mhm.
Ist gut, ja. Also ich bin nach wie vor der Meinung, dass man sich impfen lassen sollte. Aber mir stinkt etwas. Nämlich der Umgang mit denen, die sich nicht impfen lassen. Also ich tue mir da wirklich schwer. Ich bin also tatsächlich ein Impfbefürworter. Aber ich bin vor allen Dingen ein freiheitsliebender Mensch.
Ich glaube, da haben wir es letzte Woche auch schon drüber gehabt, oder?
Und wenn wir es da letzte Woche drüber gehabt haben,
dann hier noch
ist
mal.
Es jetzt gerade nochmal wichtig. Denn diese Woche habe ich was erfahren, was ich irgendwie merkwürdig finde, von einer Freundin. Der Freund. Der dürfte jetzt nicht nach Deutschland einreisen, weil er nicht geimpft ist und eben kein Deutscher ist. Das kann eigentlich nicht wahr sein. Ich konnte es nicht nachprüfen, aber ich dachte mir, es ist doch irgendwie merkwürdig. Naja, also nochmal meine Bitte an alle. Ich glaube, dass es einen Vorteil bringt, sich impfen zu lassen. Macht das bitte. Aber lasst eben auch die Menschen in Frieden.
Ja.
Und verfolgt sie nicht wie Aussätzige, die sich nicht impfen lassen.
Ja.
Ja. Das so viel dazu. Und jetzt ist die Lena dran.
Diese Woche ist was ganz, ganz Schlimmes passiert.
Erzähl.
Mein Backofen ist kaputt.
Naja.
Das ist schon arg schlimm.
Also zwei Sachen. Erstens, der Backofen war schon seit 8 Jahren kaputt.
Der war
Wir
schon
haben den
von
kaputt
Anfang
gekauft.
An kaputt, ja.
Zweitens hat er ein Label getragen, voll funktionsfähig. Das hat sich dann aber leider nach dem ersten.
Ja, unter der Prämisse haben wir ihn gekauft, aber das hat sich dann schnell als Nullnummer rausgestellt. Also
es war tatsächlich so, dass der Backofen schon immer einen Schaden hatte, aber jetzt ist er
ganz kaputt.
Ja, das ist wirklich tragisch.
Also ein Glück nur die Backofenfunktion, der Herd geht noch, das ist ja so ein Einbauding, also unten Ofen, oben Herd. Ja, also kochen können wir noch, das ist ganz gut, aber backen kann ich jetzt nicht mehr.
Das ist wirklich tragisch.
Das ist sehr tragisch, weil das Wochenende ist da.
Und es ist ein langes Wochenende.
Und es ist auch noch ein langes Wochenende,
Und wir
ja.
kommen jetzt nach Cusco und ich habe kein Bargeld da.
Am Montag kriegen wir auch noch Besuch und jetzt muss ich Waffeln machen statt Kuchen. Ich hatte mich so gefreut, ordentlich zu backen, weil wir am Montag die Volontarios hierher eingeladen
haben. Es gab
haben.
Auch
da
schon
lohnt
große
sich
Tränen.
Das dann auch schon viel zu backen, weil eben viele Menschen kommen. Da macht es ja gleich mehr Freude. Ja. Ja, naja.
Es gab schon Tränen.
Ja.
Wegen dem Backofen.
Ja. Aber halt auch nur, weil er dachte, wir können kein Essen mehr machen.
Also unser kleiner Sohn,
der isst halt gerne.
Hatte Angst, dass jetzt
dass wir jetzt kein Essen mehr machen können. Er ist so süß. Ja, das ist schon ein wichtiges Thema.
Absolut.
Und ich habe ihm dann gezeigt, dass die Herdplatten noch funktionieren. Ja, der Ofen geht einfach
beruhigt.
Nicht mehr an. Der war von Anfang an, musste man ewig auf die Zündung drücken, bis er dann mal angesprungen ist.
Also ich habe ihn die meiste Zeit nicht anbekommen.
Ich hatte dann so meine Tricks, wenn man den Schalter in einem gewissen Winkel gedrückt hat und sowas, habe ich es immer hinkriegt, aber jetzt ging es gar nicht mehr. Und dummerweise mitten in einem Backvorgang, das ist ja dann Murphy's Law, die Kinder haben, hat der Benni ja vorhin angedeutet, wenn wir gleich noch drüber reden, unsere zwei Großen sind ja am Wochenende weg. Und die Leiterin des Teenstreffs hat mich gebeten, einen Kuchen ihm
Weil sie weiß, dass du gut backst.
Und auch gerne. Ich sage, klar, kein Thema. Habe ich einen großen Blechkuchen gemacht, habe den Backofen anbekommen. Da war es schon so ein bisschen, wo ich dachte, hey, warum murkst der heute so rum? Aber ich habe ihn angekriegt. Kuchen reingemacht. Nach einer Weile dachte ich, eigentlich müsste der Kuchen doch jetzt schon ein bisschen riechen. Und ich kann ja wieder riechen. Eigentlich hätte ich das ja merken müssen, dass er jetzt langsam durch wird. Aber kein Kuchen
in der Luft. Immer noch flüssiger Teig.
Ja, er war so angestockt schon. Also es war ein Blechkuchen, der braucht ja nicht so lange. So einen Rührkuchen habe ich einfach gemacht. Ja, aber guck rein, Ofen aus, Flamme aus und der Kuchen halt so halb gar. Ne? Das war echt blöd. Dann habe ich meine Nachbarin angerufen, die war allerdings gerade noch auf dem Markt und meinte dann, ja, sie kommt gleich heim, dann kann ich bei ihr den Kuchen fertig backen. Dann hat die mir dankbarerweise den Kuchen fertig gebacken und sogar noch den Zuckerguss drauf gemacht, weil den muss man ja gleich drauf machen, wenn der Kuchen rauskommt. Ich musste aber los die Kinder von der Schule holen. Also, und jetzt bin ich echt mal gespannt, ja, ob der Halligalli, der hatte jetzt eine halbe oder dreiviertel Stunde nicht gebacken zwischendrin. Ich bin mal gespannt, ob der, ich habe die Helen schon vorgewarnt, habe gesagt, es könnte sein, dass der total speckig wurde oder sonst irgendwas. Naja, aber jetzt habe ich eben gerade keinen Backofen zur Verfügung.
Ja.
Wir hatten das schon länger. Aber
du
musst es
einfach anders verkaufen. Du weißt, es ist doch immer im Leben so, man muss die Sachen einfach gut verkaufen.
Also,
ja, das war also Absicht. Das war Absicht, dass der so eine speckig, Ruhephase der braucht gehabt. Das. Ja, das richtig, ja. Du weißt, anders kannst du ja auch, Inuits, das ist, glaube ich, das korrekte Wort. Ich hätte jetzt fast
Eskimo gesagt.
Ja, ja. Den Inuits, wie kann man den Inuits Kühlschränke verkaufen, ne? Du weißt?
Verkehrt rum einbauen,
als Heizung.
Yep.
Ja. Also du weißt, es ist nie verkehrt, man kann eben auch einen speckigen Kuchen als ein besonderes Produkt
an den Mann bringen. Mein Vater ist ja gelernter Bäcker, der arbeitet schon ewig nicht mehr in dem Beruf, aber er backt immer noch herrliche Sachen. Und war bei uns zu Hause eigentlich fast immer fürs Backen zuständig, außer für Geburtstagskuchen. Die hat ganz oft meine Mama gemacht. Und regelmäßig wurden die bei ihr speckig. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber wir Kinder haben es geliebt.
Ich hoffe, deine Mama hört den Podcast nicht.
Nein, wir haben es jedes Mal voll abgefeiert, weil wir irgendwie, der Gunnar und ich, wir fanden das immer super cool, dass der Kuchen so speckig war, weil uns das geschmeckt hat, wenn das halt so speckig war. Wie auch immer, ich weiß gar nicht, was passiert denn, wenn...
Keine Ahnung,
wissen
da sind
die Zuhörer,
immer solche,
was speckig bedeutet.
Solche Bäckergeheimnisse dabei.
Was ich weiß, das, ja. Aber das, aber mein Vater ist es auch als passiert, nämlich wenn er Papageienkuchen gemacht hat. Und ich glaube, es lag an der Lebensmittelfarbe, dass die das halt irgendwie so, keine Ahnung, die Konsistenz ein bisschen verändert hat.
Also Bunderkuchen.
Einfach ein Rührkuchen und die Teiganteile, Bestandteile verschiedenfarbig eingefärbt und dann hat man einen bunten Kuchen gehabt und Zuckerguss oben drüber. Herrlich. Ja, also es gibt sicherlich auch, es gibt ja auch solche Menschen, denen schmeckt es, wenn der Pudding eine Haut hat.
Ja, mir.
Boah, von dem her gibt es bestimmt auch Menschen, denen das dann schmeckt, wenn der Kuchen sich so ein wenig gesetzt hat.
Ein Pudding muss in kleinen Schälchen serviert werden, damit jeder ein Stückchen Haut hat.
Ganz gerne zu
gut. Und am besten noch eine Banane oben drauf. Doch, ist gut, ist richtig gut.
Also irgendjemand, wer war das, Opa oder die Dings, haben uns Pudding geschickt.
Ja.
So dunklen.
Ja.
Oh, der ist so gut.
Dr. Oetker.
Dunkle, also herbe irgendwas, herbe Schokolade oder sowas. Und ich liebe ja eh dunkle Schokolade. Und das als Puddingform, das ist schon arg gut. Ja.
Also finde ich auch gut.
Ja.
Lass uns da doch gleich mal zum nächsten Thema.
Ja, wir haben zwei Päckchen. Haben wir über das große Päckchen schon gesprochen?
Über das große Päckchen, das kam letzte Woche, meine Liebe.
Ja, da haben
Liebe.
Wir schon gesprochen. Ne? Aber diese Woche kam auch ein ganz tolles Päckchen.
Ja, der von der Familie Skira.
Also
vielen,
liebe
vielen
Familie
Dank.
Skira, ich weiß nicht, wie ihr das schafft, aber es ist jedes Mal ein so tolles Päckchen, wirklich. Also die Kinder sind immer ganz begeistert und es sind praktisch immer nur Sachen drin, die alle toll finden.
Und hier liegt gerade eine Katjes.
Das
hier ist
so kruschelt, ist mein Mann, der hier Gummibärchen isst.
Ja, die Kinder beschweren sich immer, warum ich so eine Packung alleine essen würde.
Also ich kann hier auch mal sagen, die Kinder beschweren sich auch darüber, dass der Papa diesen Karton genommen hat und in der Werkstatt versteckt hat.
Ich habe den nur in Sicherheit gebracht.
Ja, vor
wem
denn?
Weil so viele Leute da waren.
Ja.
Ja, nee, wirklich. Das war, also...
das war nur um das Zeug zu
Wenn ich was aufmache, dann stelle ich es aber immer in den Kühlschrank, dass alle auch was davon haben.
Ja, also vielen Dank an dieser Stelle. Grundsätzlich
also ich mag
an alle,
vor Dingen
die
diese
Pakete-Sachen,
die so ein bisschen...
Also wie diese Weingummis oder jetzt eben auch diese, wie heißen die, Wunderland?
Wunderland oder hier, ich glaube, das ist allerdings von Haribo, die Schlümpfe.
Oh, Blombezieher.
Oh, voll gut. Wenn du so ein bisschen hängen bleibt in den... Und du kriegst hier sowas nicht. Und einen Ticken sauer.
Ja, sauer ist ganz wichtig.
Das kriegst du hier so in dieser Qualität nicht.
Nee, nee.
Ja? Überhaupt. Du kriegst natürlich Nestle-Produkte. Das ist ja
du kriegst
so
auch Haribo, aber in kleineren Verpackungen und unglaublich teuer. Und irgendwie schmeckt es trotzdem anders.
Es schmeckt anders.
Ich aber denke,
dann kriegst du Gummibärchen. Du kriegst ja von Haribo vielleicht 2 oder 3 Sorten.
Ja, das stimmt. Aber die guten also Sorten. Ja, also Gummibärchen, damit bin ich schon ganz glücklich. Ich bin so ein, also wenn Haribo, dann Gummibärchen. Oder von Katjes die Tropenfrüchte. Das ist auch gut.
Die sind auch gut, ja.
Die mag ich auch gerne.
Aber ich mag mehr so, also, ja, alles, so ein bisschen was.
So
ein bisschen,
ja.
Oder so saure Sachen.
Kennst du diese Dings? Das haben wir als Kinder oft beim Kiosk gekauft, diese sauren Zungen.
Ja.
So, die sind so.
Ja, so breit.
So breit. Und,
ja.
Oh, da zieht es ja alles aus den Zahnzwischenräumen. Beim Kiosk, ne? 2 ja. von denen.
Genau.
Cola-Kracher noch.
Ja.
Saure Zunge. Was gab es noch? Ah, so Schnüre.
Ja.
Ja. Ja, genau. Die waren
genau,
auch
das
gut.
Ist auch so mein Erlebnis, mein Kindheitserlebnis. Das war eine der ersten Freiheiten, in Anführungszeichen, die ich hatte. Ich musste morgens zum Bäcker Brot holen, immer ein Halbpfünder. Ein Zweipfünder.
Halbpfund wäre ein bisschen wenig.
Nein, wir waren ja, ich habe ja noch 8 jüngere Geschwister. Und der Älteste musste dann morgens zum Bäcker dackeln und dann waren immer irgendwie 4,80 Mark. Abgezählt, ein 2-Pfünder bitte. Und dann in der die Auslage, ja. Vorne am Tresen, warum auch immer, da wo man das Geld drauflegte, da lag immer die Bild-Zeitung. Da wusstest du schon immer,
was läuft, ja.
Und eines Tages, da war ich dann aber schon viel, viel älter, da war nämlich schon Arzt, da bin ich eines Morgens auch zum Bäcker gegangen und da lag die Bild-Zeitung wieder da, wo sie immer liegt. Und auf der Titelseite der Bild-Zeitung, gucke ich nicht schlecht, war ein Notarzteinsatz von mir abgedruckt.
Ja, ja.
Erinnerst du dich noch?
Ja.
Das war aber auch das einzige Mal, dass ein Notarzteinsatz von mir in der Bild-Zeitung auf der Titelseite war. Aber ja, war sehr tragisch.
Ja. Aber ich habe auch eine gute Bäckergeschichte.
Erzähl.
Als ich klein war, ich habe ja auch noch 5 Geschwister und wir haben, bei uns gab es immer samstags morgens Brötchen zum Frühstück. Und wir haben immer 25 Brötchen gekauft. So, gemischte. Und irgendwann war ich alt genug, dass ich auch mal, da haben wir sogar noch in der Gerach gewohnt, das heißt, ich muss so 7 oder 8 gewesen sein. Und ich hatte, an dem Tag durfte ich das allererste Mal selber los Brötchen holen. Und war ganz, ganz stolz, habe mir den Stoffbeutel genommen und das Geld. Und meine Eltern haben mich losgeschickt, voller Vertrauen, dass ich die 25 Brötchen für die Familie hole. Der Bäcker war nur ein Stück den Buckel runter, also eine überschaubare Distanz. Ja, dann bin ich also los, wie eine Große, zum Bäcker reingelaufen und habe gesagt, hallo, ich hätte gern 50 Brötchen. Dann hat mich die Bäckerfrau angeguckt, ob ich mir ganz sicher bin. So, ja, wir sind viele Leute daheim. Ich weiß es noch wie heute. Wir sind 8 Leute, wir brauchen viele Brötchen. Und dann hat sie gesagt, jetzt machen wir es so. Ich gebe dir jetzt mal die Hälfte mit, also 25. Und wenn es nicht reicht, dann kommst du noch mal. Wahrscheinlich kannte die uns und wusste, dass wir eigentlich immer 25 holen. Und ich war so ein bisschen verärgert, dass die mir nicht die 50 Brötchen mitgegeben hat und bin dann heim und gesagt, also ich habe 50 holen wollen, aber die hat mir nur 25 gegeben. Es war dann okay, ich musste dann nicht nochmal los. Das war mein erster alleiniger Bäckerbesuch. Ja, sind die kleinen Dinge im Leben.
Ja.
Aber ich finde es so wichtig, das ist was, wir haben jetzt hier glücklicherweise, bei uns im Viertel hat eine neue Tienda aufgemacht, so ein Tante-Emma-Laden, wie es früher in Deutschland auch ganz viel gab und heute ja nicht mehr oder kaum noch gibt, haben wir hier im ganzen Dorf, also jedes Barrio, also jedes Stadtviertel hat eigentlich seine 1, 2, 3, 4 Tiendas, je nachdem,
ja,
wo man lebt.
Jede Straße fast.
Also du kannst immer irgendwo an die nächste Ecke laufen und hast eine Tienda, da gibt es Eier, da gibt es Klopapier, da gibt es Waschpulver.
Die Leute haben keine eigene Vorratskammer.
Nee.
Das ist eigentlich nicht viel mehr als eine größere Vorratskammer in Deutschland.
Ja,
ehrlich.
Es ist
also,
so. Also oftmals laufen die auch für jedes Ding, was sie zum Mittagessen brauchen, kurz zur Tienda und holen das. Und es werden auch ganz viele Dinge einzeln verpackt, verkauft. Zum Beispiel Windeln, Teebeutel.
Du kannst sogar, habe ich gesehen.
Einzelne Zigaretten kann
Zigaretten
man kaufen.
Zigaretten einzeln kaufen.
Wobei hier fast keiner raucht. Also du siehst hier fast nie jemand rauchen. Nee. Also Rauchen ist hier echt, ist einfach auch teuer, denke ich. Und macht kaum einer. Naja.
Dafür trinken sie viel zu viel Alkohol.
Aber wir haben jetzt eben hier die es gab hier eine Tienda, aber das war von so einer süßen alten kleinen Oma, die ist jetzt gestorben. Und die hatte halt viel nur so Nudeln und so Zeug, also abgepackte Sachen, aber kaum was Frisches. Und die neue Tjenda, die hat jetzt aufgemacht und die haben tatsächlich Eier und Fleisch
ein
und
Gemüse. Ein
sehr
großes Angebot, also
voll
so mindestens
20
Produkte.
Nee, es ist mehr.
Mehr?
Nee, aber die haben halt auch frische Sachen und die haben eine Tiefkühltruhe. Das finde ich immer ein gutes Merkmal,
ja.
Weil dann eben das Fleisch nicht den ganzen Tag in der Auslage
so
liegt, sondern die kriegen das morgens frisch
und dann
kommt
es in die Kühltruhe.
Es ist
eben auch kein Standard, gell?
Genau, ist kein Standard, nee. Normal liegt es halt einfach da.
Und die Leute haben sowieso selber keine Kühlschränke.
Ja.
Das heißt, wenn die Tjenda einen Kühlschrank hat, dann ist es schon... Also auch für dieses kleine Tante-Emma-Lädchen ein Qualitätsmerkmal.
Auf jeden Fall. Und es ist halt direkt bei uns jetzt hier im Viertel und bisher hatten wir keins in Laufnähe, weil wir so ein bisschen außerhalb leben. Und jetzt dürfen unsere Kinder also die drei Großen vor allem alleine oder zu zweit an die Tjenda vorlaufen, was kaufen. Und es macht echt einen Unterschied, gell? Also weil hier, das ist eine ganz andere Freiheit oder Unfreiheit wie in Deutschland. In Deutschland durften ja unsere Kinder auch alleine in die Schule laufen oder sowas, aber das funktioniert ja alles ein bisschen anders. Und das merke ich schon, dass ihnen das richtig gut tut, einfach mal wieder so ein bisschen was auch selbst zu machen. Ne?
Ja.
Selber unterwegs zu sein, selber was einzukaufen.
Es ist halt einfach unsicherer. Man darf das auch nicht kleinreden. Also wir hatten ja gerade letzte Woche wieder eine Warnung, dass hier im Ort einige bewaffnete Diebe unterwegs sind. Und da sind natürlich die Missionare die größten Targets, weil man da am ehesten
denkt, die haben Geld.
Ja, was klauen kann. Ne? Ja. Und also ich bin mir eben auch nicht sicher, ob wir nicht sogar so einen vor der Tür stehen hatten. Denn es hatte geklingelt, herrenlos, es war dann niemand vor der Tür, bis ich vorne war. Aber es ist gefährlich. Also man muss immer aufpassen, denn bewaffnete Überfälle sind leider hier in diesem Viertel, auch in diesem Dorf, möglich. Mhm. Und zum einen verliert man natürlich dann materielle Sachen, aber ich weiß nicht, wie man sich dann auch danach fühlt, nach so einem Überfall, fühlt man sich vielleicht auch einfach insgesamt unsicher.
Ja. Ja. Und dazu kommt ja noch die Sprachbarriere.
Dazu kommt die Sprachbarriere.
Ja. Selbst im Falle eines Falles würden sie halt schlecht erklären können, zumindest jetzt mittlerweile schon, aber vorher, wo sie wohnen oder wer sie sind oder wo sie hin müssen oder so. Ja, die
also
Kinder.
Ich dachte, die Räuber.
Nein, unsere Kinder.
Ja. Aber es ist ja nicht so weit weg, also es ist ja kein Kilometer.
Ja, eben.
Bis davor und dann.
Ja, ist schon ganz gut. Und das machen sie ganz fleißig, finde ich echt gut.
Wir haben hier vor der Tür einen kleinen jungen Mann stehen, der trippelt schon die ganze Zeit, denn er will unbedingt auch Teil des Podcasts sein. Elias, komm mal schnell rein. Komm schnell rein. Unsere Zuhörer warten schon sehnsüchtig auf dich und deine Witze. Ich sollte dich ja immer ankündigen als, den Witz, jetzt kommt der Witz.
Der Woche
mit Elias. Aber manchmal ist es ja kein Witz, sondern es ist ja eine Scherzfrage. So, komm mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Und sag mal, wie war denn deine Woche heute in der Schule? Die letzte Woche für dich in der Schule, erzähl mal.
Also, es sind eigentlich immer die gleichen Fächer und wie immer habe ich nichts verstanden.
Okay, sehr.
Sehr toll.
Ja.
Was mein Lieblingsfach in der Schule ist Mathe. Ich mache nur bei Mathe und Kommunikation mit. Ich mache auch Sport mit, das habe ich immer mittwochs nachmittags. Eigentlich hatte ich es, bevor sich der Plan geändert hat, hatte ich Sport als erste Stunde freitags.
Mhm. Also ich sag dir was. Wenn ich auch manchmal keinen Bock auf Schule hatte, aber auf Sportunterricht habe ich mich immer gefreut. Wie geht's dir? Machst du auch keinen Sport?
Ja. Also, der macht manchmal langweiliges Zeug, manchmal ist ein bisschen toll.
Du hast jetzt einen neuen Sportlehrer, ne?
Mhm.
Besser?
Naja.
No. Okay, also vielleicht liegt es ja auch nicht am Lehrer, vielleicht liegt es ja auch an der Motivation. Aber eigentlich bist du ja ein sportlicher Typ. Also wir haben ja heute wieder hier, wir waren ja unten am Krankenhaus, Fahrrad fahren, Skateboard fahren.
Fangerlis
spielen.
Juni fährt wie mit Skateboard.
So, mein Lieber, was hast du uns diese Woche mitgebracht? Erzähl.
Mr. Klecks fragt Amelie, wieso stehst du mit geschlossenen Augen vorm Spiegel? Weil ich mal sehen will, wie ich im Schlaf aussehe.
Ha. Okay, Elias, vielen Dank für deinen Beitrag heute in unserem Podcast. Ich verabschiede dich. Du darfst jetzt auf deinen kleinen Bruder aufpassen. Den höre ich da draußen husten. Und hier geht's weiter mit der Lena.
Ja.
Schnell wieder zurück.
Schnell wieder zurück zur Mutter.
Zu dir.
Ich habe seit dieser Woche meine Proroga für meine Kanä bekommen.
Erzähl uns, was ist die Proroga?
Die Proroga ist die Verlängerung meiner Aufenthaltsgenehmigung. Aha. Dafür musste ich ja, wer sich erinnert, nach Lima fliegen, um meine Kanä zu holen, weil man die Proroga nur beantragen kann, wenn man die Kanä physisch in den Händen hält. Die war ja schon längst genehmigt und alles, aber ich hatte ja dieses Kärtchen nicht und musste ja deswegen nach Lima, das dort abholen, ging alles glatt, wunderbar. Dann hat sich direkt in der gleichen Woche noch, glaube ich, diejenige, die hierfür zuständig ist, dran gesetzt, um die Proroga gleich zu beantragen. Und dann hat sich eine ganze Weile nichts getan und es hat sich insofern was getan, geändert gehabt bei Migraciones, dass man seit neuestem irgendwie für jeden Tag, den man die Proroga nach dem Zeitraum, in dem man sie verlängern darf, verlängert, 44 Soles Strafe zahlen musste. Echt? Da habe ich schon gedacht, ui, das wird spannend, weil wir waren, meine ich, auch drüber. Aber letzte Woche schickt sie mir hier das Dokument, aprobado, alles gut und ja, ganz, ganz ohne Multa. Das heißt, ich darf jetzt wieder ein Jahr bleiben.
Ein Glück.
Ein Glück. Ja, das ist wirklich, ist jedes Mal doch ein gewisser Aufwand eben und jedes Mal doch ein Fiebern. Wollen sie noch ein Dokument wieder sehen? Hat ihnen was nicht gepasst? Meistens muss man irgendwie 3, 4, 5 Dokumente einreichen, die im Prinzip alle das Gleiche besagen und zwar alle das besagen, was eh schon im System ist, aber es muss überall nochmal eine Unterschrift drunter, ein Fingerabdruck drunter. Fingerabdruck ist immer ganz wichtig.
Ja, ja, ja.
Und der muss auch gut leserlich sein sozusagen, der Fingerabdruck. Der muss also ganz perfekt sein, sonst wird es auch nicht anerkannt. Und das hat sie dann alles ganz brav eingereicht.
Weißt du, warum die den Fingerabdruck hier machen?
Zum halt überprüfen, ob du auch der bist, der du bist.
Es gibt leider viele, die halt analphabeten sind. Und ich habe das immer wieder bei der OP-Aufklärung, dass die Patienten nicht unterschreiben können. Okay. Die können ihren eigenen Namen nicht schreiben und die haben auch keine Unterschrift. Die haben nur ihren Finger und das reicht auch als juristische Legitimation. Das ist der Grund.
Ah ja, da guckst du. Naja, jedenfalls hat jetzt dankbarerweise alles geklappt. Das heißt, Bennys Proroga war ja schon vor ein paar Monaten durch. Meine jetzt auch. Ich glaube, die Kinder sind jetzt demnächst fällig. Also es nimmt kein Ende, aber
Dann fangen wir wieder von
vorne
an.
Dann fangen wir wieder von vorne an, ja. Ja, ich bin ganz dankbar, dass es so ist, wie es ist jetzt. Und jetzt haben wir wieder zumindest für unsere beiden ein Jahr wieder Ruhe. Und ich könnte jetzt auch ganz problemlos aus- und wieder einreisen, ohne irgendwelche Sondergenehmigungen.
Und ohne, dass sich irgendjemand am Zoll aufhält.
Ja, die dürfen nicht gehen.
Ja, ja.
Ja, doch. Also da bin ich auch voll dankbar für die Arbeit, die Viola, die dafür zuständig ist, hier macht. Also das ist wirklich teilweise ein undankbarer Job, weil es halt einfach ein Kampf mit der Bürokratie ist oder ein Wie kann man das sagen? Ich meine, die Vorgaben sind relativ klar, aber sie wechseln oder ändern sich immer mal wieder. Das ist das Spannende daran. Also es kann sein, du machst was ein Vierteljahr oder 2 Monate später und es sind einfach andere Vorgaben da.
Ja.
Genauso wie jetzt auch der Estado de Emergencia im Land, also der Notstand ist noch vigente, also der existiert noch. Peru befindet sich immer noch im medizinischen Ausnahmezustand oder aber Migration ist nimmer. Also die Behörde, die dafür für die Einwanderung und Auswanderung zuständig ist, die haben schon seit August gesagt, nö, wir sind nicht mehr im Ausnahmezustand. Aber das Land an sich, also die Notstandsgesetze und alles Mögliche gilt noch, aber die Behörde selber, nö, wir machen da jetzt nicht mehr mit. Also es ist so, ja. Und deswegen, also zum Beispiel manche Dokumente steht auch drauf, für den Zeitraum des Notstandes, also des Estado de Emergencia im Land, sind die gültig. Aber Migration sagt jetzt selber, nee, weil wir sind ja nicht mehr im Estadio de Emergencia. Also es ist Estadio.
Es ist so eine ambivalente Sache, wenn man diese Kultur nicht von der Pike auf gelernt hat. Also das heißt, wenn man nicht im Kindergarten schon gelernt hat, seine Kindergärtnerin zu bestechen, ist das, glaube ich, ein Leben lang eine Herausforderung, als korrekter Deutscher in so einem Land zu leben.
Ja.
Denn es ändern sich permanent Sachen und es ist einfach ganz viel Willkür dabei. Willkür, die Leute, die an entsprechenden Stellen verantwortlich sind, die legen Gesetze aus, wie sie wollen. Also ich erinnere mal nochmal, vor einigen Folgen habe ich davon erzählt, wie ich meinen Führerschein hier in Peru gemacht habe. Da gab es eben vor dem Ministerium einen Aushang, welche Dokumente alle mitgebracht werden müssen, was man alles erledigen muss, was man mitbringt und alles erledigt, alles mitgebracht. alles da, sitzt vor der Sachbearbeiterin, sagt sie, ja, fehlt ein Dokument. Ich sage, das kann nicht sein. Ich habe die ganze Checkliste, die sie draußen aufgehängt haben, die habe ich abgearbeitet. Und ich habe ihnen alle Dokumente hier mitgebracht. Ja, aber diese Checkliste gilt nur für Peruaner. Und sie sind Ausländer. Es ist einfach, das ist einfach Willkür. Also, ja, man kann dann durchdrehen, man kann dann rumschreien, man kann sich ärgern. Oder man kann ganz cool sich hinsetzen und sagen, Gott, wir brauchen jetzt hier ein kleines Wunder. Denn hier sitzt wieder jemand gegenüber, der mich entweder dazu drängen will, Geld von mir zu bekommen, oder der keinen Bock hat zu arbeiten. Und du weißt, ich brauche das jetzt halt einfach. Ja.
Ich habe einmal schon geschrien.
Ja?
Ja, als ich hier auf der Municipalität war und die mir das eine Dokument nicht aushändigen wollten. Da war ich stinkig.
Ja.
Aber es war das einzige Mal. Und ich habe mich nicht gut gefühlt hinterher, aber ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Da war ich so sauer.
Oh, ich bin auch einmal vor ein paar Wochen.
Und es ging dann, komischerweise.
Richtig durchgedreht.
Es ging dann.
Aber
also,
darf man erzählen?
Ja, wir sind auch ganz normale Menschen.
Ja, aber es war auf keiner Behörde. Aber da bin ich mal richtig stinkig geworden. Es ist ja so, man kennt es ja als Mediziner, wenn die sich verselbstständigen, also der
das limbische System.
Das limbische System, danke. Überreizt
gerne,
ist.
Gerne, Kollege, gerne.
Ja, voll gut, voll gut. Das limbische System überreizt ist, dann nimmt der Frontalkortex keine Kontrolle mehr über deine Emotionen. Dann
ist ein Selbstläufer.
Leider. Mhm. Und das Einzige, was das bringt, ist, dass du dich aus der Situation rausnimmst, eine Minute wartest, bis dein Gehirn wieder in der Lage ist, Kontrolle von außen zuzulassen, dein limbisches System. Und ich beobachte das immer wieder mit Spannung bei Interviews oder auch bei Talkshows, denn ich glaube, die meisten Reporter, die sind da drauf gedrillt, Leute vor der Kamera in diesen Status zu bringen, um dann so richtig, damit die so richtig die Sau rauslassen. Also mir ging es auf jeden Fall so, ich bin mit angemessener Geschwindigkeit, es geht ja auch gar nicht schnell, vom Ort hier rausgefahren. Und du weißt doch vorne, wo man nach Kurawasi rechts runter gucken kann und links dann abbiegt zu uns. An dieser Ecke geht es ja ziemlich eng, huppelig, ja. Berghoch. Da fahre ich hoch, springt ein Hund aus dem Haus raus. Vollbremsung. Eine Vollbremsung hingelegt, ja. Ich war stinkesauer. Ich hätte diesen Hund fast überfahren. Und der hätte unter Umständen auch fast einen Unfall verursacht. Denn wenn ich jetzt zu schnell gewesen wäre, hätte ausweichen müssen, wäre ich den Hang runtergefahren, ja. Sondern steige ich aus wirklich im Zorn und habe diesen Hund gejagt. Habe einen Stein aufgehoben, wie man das hier in Peru macht, und habe ihm mit diesem Stein gedroht. Ich habe nur einen Stein aufgehoben. Mit dem Resultat, dass der Besitzer aus dem Haus rauskommt und ein Riesengeschrei und hier Gewedel anfängt. Hier, ja, ja. Von wegen, was fällt mir ein, einen Stein gegen seinen Hund zu erheben? Jo, das war es dann halt.
Das war, als ich in Miami war, ne? Die Kinder haben es mir erzählt. Wir waren tief beeindruckt.
Oh Mann, hey. Ich bin schon im Auto, guck in den Rückspiegel. Er droht da mit der Faust, dass ich seinen Hund sozusagen von der Straße scheuche. Alter, bin ich ausgestiegen, bin hinter das Auto gelaufen und habe wirklich einen Schrei erfahren lassen. Das war also nicht so wirklich nicht die feine christliche Art. Hm? Ich war ganz froh, dass ich hinten auf dem Auto kein Diospi.
Fällt auch gar nicht auf. Also
aber ich falle auch gar nicht auf. Nee. Ich habe ihn nicht beschimpft, ich habe keinen Schimpf, ich habe ihm nur in einem lauten, bestimmten Ton gesagt, dass es nicht in Ordnung ist, weil dieser Hund gerade beinahe einen Unfall verursacht hat. Ja. Aber ich habe mich trotzdem schlecht gefühlt hinterher, weil ich es ihm als schon lautstark kommuniziert habe.
Ja. Also die Leute hier lassen einfach ihre Hunde auf der Straße laufen, also wird hier auch kein Hund ausgeführt oder so, oder kaum einer, da wird halt die Tür morgens aufgemacht und dann kommt er halt irgendwann wieder zurück oder auch nicht. Aber wie er wird dann überfahren, dann ist Geschrei groß.
Ja, und das ist echt ein Thema.
Das passt nicht zusammen, ja?
Die haben alle Freiheiten, dürfen auf der Straße rumrennen, aber du kannst, wenn dir nachgewiesen wird, dass du absichtlich den Hund überfahren hast, also draufgehalten hast sozusagen.
Achso, dann soll ich das vielleicht in Zukunft unterlassen.
Kannst du ins Gefängnis wandern dafür.
Ach was, für einen Hund?
Du kannst für einen Hund in Peru ins Gefängnis wandern. Und deswegen, also ich habe bisher noch keinen Hund überfahren, ich möchte es auch nicht. Aber es ist halt wirklich gefährlich. Ich habe schon x-mal Vollbremsungen hingelegt. Und du weißt nie, ob der hinter dir gerade wach ist, betrunken ist, eine Bremse hat, die funktioniert. Ja. Ja? Also du weißt es nicht und, ja, und zur Not verursachst du dann wegen einem Hund, der jetzt gerade über die Straße dengelt, da einen Verkehrsunfall.
Ja. Ja. Also ich habe auch mal einen zusammengestaucht, weil dem seine Hunde immer auf den Schulweg unserer Kinder gerannt sind, wie die Bekloppten und wirklich auch extremst angrifflustig waren. Also wirklich, das Interessante ist ja immer, die Kleinen sind ja immer die kleinen Fiesen, also die Großen, mit denen hat man meistens nicht so das Problem. Aber da war ich auch stinkig, weil das geht nicht. Das ist ein öffentlicher Weg und die sollen ruhig ihr Haus beschützen, das ist mir wurscht. Und das machen die meisten auch, die kläffen dann, wenn du vorbeiläufst und dann lassen sich aber in Ruhe.
Aber die
rennen auf den Weg raus und fallen dich im Prinzip an, wenn dich nicht wehrst. Ja. Ja. Und das geht halt nicht. Selbst wenn die nur gezwickt werden oder sonst irgendwas, ich will das nicht. Hm. Dass meine Kinder dann auch Angst haben auf ihrem Schulweg. Oder, ich meine, hier ist ja kaum ein Hund geimpft oder so. Ich meine, Tollwut haben sie jetzt wieder eine Aktion durchgeführt, um die Hunde zu impfen hier im Dorf, aber ja.
Also die Hunde hier in Peru sind schon ein bisschen anders von ihrem Gemüt als die in Deutschland.
Sind halt nicht erzogen.
Ja, also sie sind in vielerlei Hinsicht merkwürdig. Mir ist es noch nie in Deutschland passiert, dass ein Hund mein Auto angreift.
Ja.
Weil er glaubt, das ist jetzt irgendwie ein Monster,
das er
jetzt bekämpfen muss, ja. Mhm. Und wenn du also dann rennen sie zum Teil zu fünft oder noch mehr, ein ganzer Rudel rennt neben deinem Auto, bellen die, drehen den Reifen an, wollen in die Radkappe beißen, ja, oder ja, so, ja. Also völlig absurd.
Ja.
Und im Umkehrschluss, wenn du nur anhältst, aussteigst oder wenn du läufst und fällt dich einer an und du hebst einen Stein auf, die sind so konditioniert, du musst dich nur bücken. In dem Moment, wo dein Oberkörper runtergeht, ja, rennt er schon um sein Leben. Ja,
ja, ja.
Und das passiert ja aber in Deutschland auch nicht.
Nee, aber es ist schon so, dass also unsere Kinder auch, vor allem die Kleinen, schon immer in Angriffsposition gehen und sich dann schon einen Stein schnappen. Und ich denke immer, wenn wir mal wieder in Deutschland sind, müssen wir echt da nochmal ein gutes Gespräch mit denen führen, dass man halt nicht auf jeden Hund, der da ist, einen Stein werfen darf. In Deutschland kommst du da vermutlich nicht ins Gefängnis, aber kannst ja auch einen ordentlichen Ärger einhandeln.
Ja, aber du kannst ja auch einen Ärger einhandeln, wenn dein Hund nicht an der Leine ist. Und ich habe jetzt in den letzten 2 Jahren vielleicht 3 Hunde mit einer Leine hier gesehen.
Ja, also in den Städten ist es ein bisschen besser, aber hier auf dem Dorf ist es halt. Und es gibt halt einfach unglaublich viele Hunde.
Ja, also dass ein Haus von 2, 3 Hunden bewacht wird.
Standard, ne?
Ist Standard eigentlich, ja.
Und wie gesagt, die meisten lassen einen auch in Frieden. Die beschützen halt ihr Haus und gut ist. Aber die halt dann auf die öffentlichen Straßen gehen und dich wirklich anfallen, das ist nicht so angenehm. Ja.
Lass uns mal noch über ein anderes Thema reden.
Unser Essen morgen.
Das dazu kommen wir.
Schade.
Nein, ich will mal noch über die auch typisch peruanische Kultur sprechen. Etwas, was uns in Deutschland gar nicht so liegt, aber was hier in Peru so Standard ist. Wir haben letzte Woche schon mal darüber gesprochen. Und zwar, das ist so die zur Schaustellung eigener Fähigkeiten.
Oh.
Talente.
Wobei ich glaube, mittlerweile die Generation unter uns, die kann das auch ganz gut.
Ja, also ich will hier jetzt nicht urteilen und auch nicht irgendwie Schubladen denken.
Nein.
Aber es ist so, dass man, also war es der Lukas, der ein Lied vortragen musste?
Ja.
Also es ist halt irgendwie so absurd. Ja?
Aber ich glaube, das hat nicht so arg mit, also die Peruaner an sich sind, also was ich jetzt so kennengelernt habe, machen super gern Theater und führen was auf und sowas. Und es geht ganz viel darum, einfach was zu zeigen, was man kann. Was in Deutschland ja eher oftmals als negativ bewertet wird, wenn einer jetzt sagt, ja, ich kann das und das gut, ja, sei mal nicht so hochmütig. Aber hier ist eher andersrum, man wird dazu ermutigt, zu zeigen, was man kann. Ist nicht unbedingt verkehrt. Aber der Lukas musste zum Beispiel kürzlich in der Klasse, musste jeder sein Lieblingslied vorsingen. Müsst ihr euch vorstellen, 7. Klasse, ne? Also das Alter, wo eigentlich alles am schlimmsten und am peinlichsten ist. 7. Klasse, jeder muss aufstehen und sein Lieblingslied vorsingen. A cappella, ohne Noten, ohne Musik, gar nichts. Jeder einzelne Schüler, und wer unseren Lukas kennt, der weiß, der geht ja schon ein, wenn er irgendwie nur auf einer Bühne stehen muss im Hintergrund. Das war nicht sehr lustig für ihn, glaube ich, aber er hat dann halt sein Lieblingslied vor sich hin gebrummt und hat dann auch noch Feedback gekriegt von einem Klassenkamerad. Er fand es gut, weil er hat es nämlich erkannt, welches Lied es war.
Ja.
Naja.
Also und in dieser gleichen Woche musste der Jonas, unser Kleinster im Kindergarten, sein Talent vorführen.
Ja.
Dazu hat er daheim kräftig geübt.
Ja, also es war so, dass jetzt im Kindergarten halt das Thema Talente dran war. Und in der einen Woche waren die Eltern dazu aufgefordert, ihr Talent zu zeigen und in den Kindergarten zu kommen und das vorzumachen. Und da war ich dann beim Jonas in der Gruppe und habe Hefezupfen mitgebracht gehabt und habe dann alle probieren lassen und ihnen gezeigt, wie die Hefe aufgeht, wenn man sie mit warmem Wasser vermischt und so weiter. Und in der anderen, bei der Kamila in der Gruppe, habe ich Muffins gebacken.
Muffins, genau. Wo sie alle die Blaubeeren rausgepult haben.
Muffins mit Blaubeeren und die Mila fand es voll gut und hat dann gemeint, aber die anderen haben alle die Blaubeeren raus und in den Müll geschmissen.
Hast du letzte Woche schon erzählt.
Naja, und jetzt war eben diese Woche der Jonas dran. Und also die Kinder selber sollten jetzt vormachen, was ihr Talent ist. Und der Jonas hatte im Kindergarten wohl behauptet, er tanzt. Und der Jonas tanzt super gerne. Also sobald irgendwo Musik ist, fängt er an rumzuhopsen und so. Dann daheim wurde ihm aber,
Jahre, ne?
Ja, genau. Daheim wurde ihm dann aber bewusst, dass er das ja dann vor allen machen müsste. Und das war ihm dann doch nicht so ganz geheuer. Sodass er dann, dass wir dann überlegt haben, was kann er sonst machen? Was würde ihm sonst Spaß machen? Dann sind sie auf den Trichter gekommen, sie boxen. Wir haben hier so Boxhandschuhe für Kinder und auch einen Boxsack,
ja,
dass wenn also, der ein oder andere mal zu viel Emotionen hat, dass er die da rauslassen kann.
Genau. Und man muss sagen, er hat schon ein Talent dafür. Also er steht ja schon öfters an diesem Boxsack, wenn er eigentlich wieder seine Geschwister vermöbeln will.
Ja. Ja. Dann hat er gesagt, dann machen wir das doch so. Die Mila kommt zu ihm in die Gruppe und er boxt dann mit ihr. Ich sagte, ja, dann zeig mal. Und dann ist das völlig eskaliert. Also die hatten den Spaß ihres Lebens, aber ich habe schon gedacht, wenn das die Kindergärtnerin sieht, die wird ja nimmer glücklich. Ich sagte, Leonie, das geht nicht. Naja, und dann hat er beschlossen, er...
Aber es war keiner schwer verletzt.
Nein, die haben halt einfach richtig Boxer gekämpft, ja. Aber überleg das mal, die machen das in der Kindergartengruppe und dann kriegt die Erzieherin noch ein paar ab, weil sie sich auch noch mit einmischt. Das war mir dann doch etwas zu riskant. Und dann haben sie beschlossen, hat er beschlossen, er turnt was vor. Und dann hat er wie ein großer Purzelbäume geübt. Und seine Turnmatte dann mitgenommen an dem Tag im Kindergarten. Und hat
das war so süß, wie der vor dem Kindergarten stand. Dieser kleine Kerl, und er hat ja meine Sportmatte eingerollt dabei gehabt, weißt du, so eine erwachsene Sportmatte. Der kleine Kerl mit, also seinen Hut auf, Maske vorm Gesicht, Rucksack auf und dann eine meterlange, so eine riesen Turnmatte unterm Arm, ja. Die hat er fast zur Tür nicht so reingekriegt, weil er natürlich dahin geblieben ist.
Mit der Ulmer Spatz.
Ja, aber es muss ganz gut gewesen sein.
Ja, er hat es wohl richtig toll gemacht. Ich habe Feedback bekommen. Er hätte es sehr schön gemacht.
Ja.
Ja, bin mal gespannt, weil bei der Mila in der Gruppe müsste das ja eigentlich auch noch dran kommen. Bisher habe ich keine Nachricht
Vielleicht
bekommen.
Vielleicht drückt sie sich auch.
Nee, normal kriegst du das ja als Eltern immer dann in sämtlichen WhatsApp-Nachrichten unterbreitet.
Okay.
Ja. Wir haben nicht mehr so arg viel Zeit und wir wollten eigentlich noch erzählen, dass unsere zwei Großen weg sind am Wochenende.
Ja, also das ist noch ein Thema. Und dann wolltest du noch erzählen, was es zum Mittagessen gibt.
Moin,
ja.
Roulade.
Mm. Also dann fangen wir jetzt erst mit den Kindern an.
Also morgen gibt's Roulade. Aber nicht zum Mittagessen, zum Abendessen, weil die Kinder erst abends kommen.
Zum Abendessen erst? Ach gut, hör doch auf. Ich dachte, das gibt's heute schon.
Wie, ich meine, das sind so
das
viele
Das ganze
geworden.
Haus riecht schon danach.
Ja, oh ja. Das kriegt auch schon seit 3 Stunden vor sich hin.
Ja, ist richtig gut.
Ja.
Was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, wie du dieses Fleisch so dünn geschnitten bekommst.
Das mache ich ja nicht selber, das bestelle ich beim Metzger.
Ja?
Ah ja.
Die werden.
Mein Freund,
das wird schon so,
der macht mir das so.
Ah ja. Ja, ist gut. Ja. Es sind hoffentlich geschnittene Gurken dabei, ein bisschen Speck.
Na klar.
So,
Senf, Paprika.
So. Ich erzähle dir jedes Mal die Geschichte.
Ja.
Ich lasse es heute.
Heute lässt es.
Ja.
Die Kinder sind weg. Wir haben nur 3 Kinder im Moment zu Hause. Das fühlt sich an wie Urlaub.
Ne? Ehrlich?
Ja.
Also ich fand es extrem anstrengend.
Heute Echt? Ich finde immer, selbst wenn nur
morgen,
einer fehlt, egal
ich
welcher,
Bett lag, schon rumgeschrien.
Die Dynamik ist immer eine andere, wenn ein Kind fehlt, finde ich.
Zum
Beispiel jetzt ist eben der Elias im Moment der Älteste und der schlüpft da auch sofort in diese Rolle.
Soll ich die Kleinen ins Bett bringen?
Ja, und gestern durften die dann auch beide bei ihm übernachten in seinem Zimmer und sowas. Und er hat dann auch sich darum gekümmert, dass alle ins Bett gehen und um 9:30 war dann das Licht aus und so. Also es war echt richtig, richtig süß. Ja, macht er gut. Und die Großen sind eben hier in Mojepatter. Das ist praktisch hier den Buckel runter und den nächsten Berg wieder hoch.
Ja, Fahrzeit 90 Minuten.
Ja. Obwohl es praktisch der gegenüberliegende Berg ist. Man kann es sogar sehen von hier.
Wenn du da mit dem Helikopter rüberfliegen würdest, würdest du keine 5 Minuten brauchen.
Ja, wahrscheinlich.
Ich denke mir das jedes Mal. Du kannst nach Mojepatter kannst du die Häuser von hier sehen.
Ja.
Und wenn du drüben bist, da siehst du Korawasi, die Häuser.
Ja, ja. Du musst halt aber den ganzen
Berg runter. Bis an Apurimac, über die Brücke rüber, das Tal hinter
Tal und dann wieder
und
hoch.
Dann wieder 1000 oder 1200 Höhenmeter hoch.
Aber da sind sie eben in so einer Art Jugendherberge jetzt übers Wochenende mit ihrem Teenstreff, der ab 10 Jahren ist, also nicht ganz so offiziell Teen, aber genau, ein Abschiedswochenende machen, weil die beiden, die den Teenstreff leiten, die gehen beide
die
im neuen Jahr.
Und die Mel, leider, ja.
Ja, und es ist jetzt praktisch nur noch bis zu den Weihnachtsferien. Und da jetzt ja nicht mehr so arg viel Zeit ist bis zum Weihnachtsferien, ja, und sie ein Wochenende finden ja immer, mussten, gell? Um da das
ist,
zu machen.
Aber das Jahr ist schon wieder rum, gell?
Ja, ja.
Fast. Also,
ja, sind noch 8 Wochen.
8 Wochen noch.
Dann ist Weihnachten schon wieder rum.
Ja.
Ja. Naja, da sind sie und waren natürlich super aufgeregt. Und das ist ja Mods das Highlight. Ich meine, ihr müsst euch das auch vorstellen. Wir waren ja jetzt 1,5 Jahre fast nur zu Hause. Und irgendwann hat dann eben der Teenstreff wieder angefangen. Das war schon, dann ist dann generell das Wochenhighlight, weil das das Einzige ist, was außerschulisch passiert. Und das war, die hatten schon angefangen, bevor die Schule wieder angefangen hatte. Das heißt, es war der einzige Moment in der Woche, wo die Kinder eigentlich das Haus verlassen haben, die Großen. Also wenn wir jetzt nicht spazieren gegangen sind oder sonst irgendwas. Aber Besuch und so war ja auch noch nicht erlaubt. Und jetzt praktisch nach über 1,5 Jahren mal ein Wochenende alleine wegzugehen, das ist unglaublich für alle Beteiligten. Also ich bin auch ganz, ganz arg dankbar für die, die das machen und freue mich einfach riesig für die Kinder. Ich bin mal gespannt, wie sie morgen Abend heimkommen. Wohl auch eine größere Wanderung geplant und so. Also
ja.
Jo, aber ich freue mich für sie. Ja,
also ich weiß ja, ob du dich noch an deine ersten Jungscha-Freizeiten und so erinnerst.
Klar.
Aber irgendwie der erste Abend war immer voll übertrieben, ja. Alle überdreht. 10, 11, 12 Uhr. Und ab der zweiten Nacht wurden die. Das
löst sich dann immer von ganz alleine.
Löst sich das Problem dann immer von alleine.
Ja, ja.
Die ersten wollen dann eigentlich schon nach dem Abendessen ins Bett.
Ja.
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 Also, es ist wunderschön, so, ne? Dieses Häuschen. Das gefällt mir wirklich. Wir hatten das ja schon mal aus der Distanz gesehen, als wir mal in Moyepata waren.
Sind
dann
mal hochgefahren zum Spaß,
aber
ja.
Da war eben das Tor und so, wir konnten das Haus nicht genau betrachten. Aber es ist wirklich, ich glaube, es ist ein schöner Ort, um da auch mal ein Wochenende hinzufahren. Hat 23 Betten, das ist angenehme Gruppengröße.
Ich dachte, es wäre viel größer.
Nee, ist klein und schluckelig eigentlich.
Okay.
Ja, also für 2 Familien, glaube ich, ideal. Etagentoilette. Man wird ja anspruchslos. Muss man, also es ist ja, es ist jetzt kein, es sind natürlich keine Fernseher im Zimmer oder sowas. Es ist eher ja
Jugendherberge halt.
Ja,
Jugendherberge von vor 20
von
Jahren.
60er Jahre Jugendherberge.
Weil heute hat
ich.
Ja jedes Jugendherbergzimmer ein eigenes Bad und so weiter.
Ja,
eigentlich.
Also der Standard Jugendherberge hat sich ja auch gewandelt. Mhm. Ja, aber ich finde es auch toll. Vor allen Dingen mutig. Aber es ist natürlich auch da immer eine Herausforderung, auch für uns als Eltern, für mich, die Kinder wegzugeben.
Ziehen zu lassen, ja.
Ja, das ja, liegt so ein bisschen auch in meiner,
für mich, glaube ich,
in meiner Persönlichkeit.
Hm.
Ja, weil ich halt doch gerne auf sie aufpasse.
Ja.
Sie beschütze. Aber man kann sie halt auch nicht vor allem beschützen, gell?
Nee. Und die werden ihren Spaß haben.
Ich glaube es auch.
Ja.
So, also vorhin hast du noch gesagt, ja, wir haben nicht mehr viel Zeit.
Ja, ist so, oder?
Ja, und jetzt? Jetzt haben wir noch 8 Minuten und wir sind durch.
Ja,
sollen wir diese 8 Minuten unseren Zuhörern schenken oder sollen wir nochmal darüber reden, was wir zu unserer Arbeit hier im Krankenhaus die letzten Wochen und Monate zu Ende gebracht haben? Genau, richtig. Du wolltest es sagen. Nächste Woche soll unser 3. Buch in den Druck gehen.
Wenn die Mutter endlich die Korrektur fertig hat.
Das erste Buch hieß Entscheidung zum Aufbruch.
Ach so, das 3.
Mhm.
Ja. Ich dachte, das 3. von diesem Jahr.
Ja, da kommen wir gleich noch dazu.
Ah, jo.
Also das erste hieß Entscheidung zum Aufbruch, das 2. der Aufbruch, das 3. angekommen in Peru.
Der Zusammenbruch, also ne. Ja, angekommen in
Angekommen in Peru.
Mhm. Ist jetzt ja, bald also, verfügbar zum Kaufen
also
manchmal für Weihnachtsgeschenke.
Manchmal würde ich mir
so
wünschen, dass du weißt, wann es ernst ist.
Ach du, die meisten Zuhörer kennen mich ja.
Ja, also, genau. Nochmal zum Zusammenschreiben. Bald kommt das 3. Buch raus. Es wird für Weihnachten fertig sein. Aber wir haben noch 2 Sachbücher, die ich auch geschrieben habe. Das erste ist schon im Druck. Das ist auch schon gedruckt und ist auch schon physisch fertig. Mut, da habe ich ein Buch zusammengeschrieben für Männer. Mut für eine gemeinsame Reise mit deinem Kind.
Für Väter.
Für Väter. Also. Was habe ich gerade gesagt?
Für Männer.
Ah, für.
Nicht jeder Mann ist ein Vater.
Ja, okay, danke für deine Korrektur.
Aber ich glaube, es ist trotzdem interessant, auch bevor man Vater wird.
Ja, und also. Man kann es, glaube ich, als Mama auch lesen.
Ja.
Aber es ist eigentlich für Männer geschrieben, für Väter, wie du sagen würdest. Und dann habe ich ein 2. Sachbuch und da laufen jetzt die letzten Korrekturen. Da freue ich mich auch schon drauf.
Das ist, glaube ich, wenn ich das hier so sagen darf, das beste Buch, das der Benjamin bisher geschrieben hat. Ohne jetzt nur, weil es mein Mann ist oder sonst irgendwas, aber ich lese ja alle Bücher fleißig und helfe immer beim Korrigieren und so weiter.
Ich bin ja so ein bisschen traurig, dass die anderen nicht so gut geworden sind.
Nee, du machst dich halt.
Das
wäre ja schade, wenn es nicht immer eine stetige Verbesserung wäre, aber das ist wirklich gut.
Und das heißt Find Your Mission.
Also finde deine Mission.
Finde deine Mission.
Genau.
Finde ich ein interessantes Thema und da habe ich Gedanken zusammengeschrieben, die wir die letzten 2 Jahre gesammelt haben. Die letzten 3 Jahre. Du, die Zeit geht so schnell rum, gell?
Si, senor.
Ja. Seit 3 Jahren hat sich unser Leben extrem geändert und was wir auf dieser Reise bis hierher gelernt haben und was ich glaube, wo die ganz persönliche Mission zu finden ist oder wo man sie suchen kann und was die Voraussetzungen sind, was man lernt auf der persönlichen Mission, das ist in diesem Buch zusammengeschrieben. Ich versuche, Bücher so kurz wie möglich zu schreiben. Da haben wir ja letzte Woche drüber geredet. Aber das Thema lasse ich jetzt, bevor ich wieder ausgelacht werde.
Ja.
Ich habe mir in die Woche schon nochmal Gedanken gemacht. Also mir sind doch noch einige Bücher eingefallen, die ich auch schon gelesen habe.
Ja, einige Sachbücher mehr.
Ja, und vor allen Dingen, also was ich extrem viel gemacht habe bisher, sind halt Bücher angehört und Zusammenfassungen geschrieben. Mhm. Also
ja, das ist auch
deine
so
4-Stunden-Woche oder Simplify Your Life oder dein nächstes großes Ding. Ja, also ich habe außerdem extrem viele Podcasts gehört in den letzten Jahren.
Du und musst es war ja unglaublich viel Zeit haben, wenn du das alles
ja,
machen kannst.
Ja, weißt du was? Das, ich vermisse diese Zeiten wirklich. Ich bin ja viel auf Arbeit gefahren. Ich war viel im Auto unterwegs, nach dahin, zur Praxis, Notarztstandort. Und ich hatte im Auto eigentlich permanent Podcasts laufen oder Hörbücher. Und ich hatte in meiner Tür, da hatte ich immer ein Diktiergerät drin liegen und habe dann die Gedanken, die ich dann gerade neu gelernt habe, die habe ich mir dann als Zusammenfassung da drauf diktiert und so alle paar Wochen habe ich mir dann dieses Diktat daheim nochmal angehört und habe diesen Text dann geschrieben. Und so hat sich das, ja, auch wenn du darüber lachst, hat sich das verfestigt. Also ich fand das eine gute Methode.
Ja, ist gut, weil ich bin so ein Typ, ich lerne extrem viel durch Lesen tatsächlich. Also wenn ich es schriftlich vor mir habe, bin ich so der Hörentyp. Ich muss das Zeug lesen.
Du hörst nicht so gerne.
Ich höre nicht so gerne.
Du hörst nicht so gerne.
Ja. Ich lese
ja lieber. Das stimmt. Also auf jeden Fall könnt ihr gespannt sein, wen das ein oder andere Thema interessiert oder wen unser drittes Erzählbuch, wie heißt es denn? Die lyrisch korrekt. Das ist ja kein Sachbuch. Es ist ein Roman, ist es auch nicht. Was ist es denn?
Teil einer Biografie.
Es ist Erzählungen. Kurzgeschichten. Eine Kurzgeschichtensammlung ist das. Ja, wen das interessiert, der darf gerne mal auf unserer Homepage vorbeigucken: www.findyourmission.me. Und dort gibt es in Zukunft auch all die Bücher, die ich verfasst habe, all die Gedanken. Ihr dürft gespannt sein. Ich glaube, jetzt machen wir aber Schluss.
Mhm. Wir wollen nämlich heute noch was essen gehen.
Ja. Im großen Restaurant in Kurawasi.
Beim Freddy gibt es heute Burger, hat er gesagt.
Beim Freddy gibt es Burger. Also, darüber, über den Freddy haben wir ja schon öfters geredet. Das war ja Mittagessen, als die Mama weg war.
Mhm.
Und nachdem alle bisher das überlebt haben und auch keiner groß parasitäre Nebenwirkungen da gezeigt hat, denke ich, können wir das auch heute Abend nochmal in Angriff nehmen.
Ja.
Ich freue mich drauf. Jetzt wird es wirklich Zeit zu gehen, denn hier drüben beim Nachbar brennt.
Ups.
Ja, ich rieche es nicht nur, ich sehe es auch. Ich komme schon fast nicht mehr zur Tür raus. So eine Nebelschwade zieht hier rein. Schnell, mach Schluss, damit wir noch rauskommen. Also wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Seid ganz herzlich gegrüßt, liebe Freunde auf einer Mission.
Tschüss. Und jetzt schnell das Feuer löschen.